Also, wir haben die Wiedergeburt angeschaut. Jetzt müsst ihr einfach üben, 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 üben. Aber das ist das Tool, um mit einem Christen anzuschauen. Das ist das Tool, wenn du mit jemandem unterwegs bist, der offen ist für den Glauben und du hast mit ihm über das Evangelium schon gesprochen, er hat es irgendwo verstanden und du möchtest noch tiefer reingehen. Du bist vielleicht mit ihm Johannes 3 am Anschauen und du möchtest noch tiefer Verständnis geben, dass er wirklich das Glauben entsteht. Das ist das Tool. Und das ist ein einfaches Konzept, werdet ihr aber nur anwenden können, wenn ihr das wirklich ein paar Mal einfach übt, dass Sicherheit kommt. Ich sage da mega gerne, sag, wenn ich jemanden bejünge, meine Erwartung ist, dass ich dir morgens um 2 wecken kann. Sage, jetzt! Und da muss das kommen. Einfach überspitzt, Marc hat mich schockiert. Aber dass man so das Verständnis hat. Ja, nee, aber dass man das Verständnis sein hat, das muss wirklich intus sein. Das sind die Grundlagen, die Basics, also die müssen wir eigentlich, wenn du da ein paar Jahre mit Jesus unterwegs bist, das müssen wir verstanden haben und das müssen wir auch fähig sein, weiterzugeben. Grundlage der Wiedergeburt, da fängt es ja an. Und dann gehen wir weiter in den Konzepten. Und da möchte ich mit euch jetzt ein bisschen Zeit drin verbringen und zwar, alles hast du abgeklärt. Der Jünger ist geeignet zum bejüngert werden, oder? Charakter stimmt, Zeit stimmt, ja? Je nachdem. Die Frage ist, ob man das muss wiederholen lassen vom Jünger, je nachdem. Kann sein. Aber gerade wenn ich mit Leuten in die Jüngerschaft reingebe, dann ist das erste, ein Tool zum Schauen, wo sie stehen. Und ich werde etwa ein halbes Jahr später nochmal auf genau dasselbe kommen und spätestens dann müssen sie es lernen. So hast du auch das Repetitive da wieder da drin. Also es muss nicht sein zu dem Zeitpunkt, du kannst es aber auch tun, weil die setzen sich dann noch tiefer damit auseinander. Und jetzt hast du ja nicht die Eignung abgeschlossen, oder? Charakter stimmt, Zeit stimmt, Sympathie stimmt, er ist wiedergeboren. Ganz simpel. Können wir loslegen? Ist in der Ausbildung. Und was machst du jetzt? Ja, danke schön. Zugehört. Ich bin erleichtert. Zeit mit Gott. Als wir angefangen haben, einen Jüngerauftrag unterwegs zu sein, habe ich ja erzählt, da waren wir mit einem unterwegs, getauft, direkt auf die Straße. In der wirklich für Leute beten, aber da gingen wir ja nicht zu schnell rein. Einfach Auftrag. Und das batest du später aus. Das kommt auf dich zurück. Das ist wie wenn du die Kinder irgendwo schon mit 2 sagst, okay, kannst du lange Fernsehen schauen, wie du möchtest, das batest du aus. Vielleicht in dem Moment witzig, weil du ein bisschen Zeit hast, aber es kommt auf dich zurück. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, okay, was bedeutet, Jüngerschaft ist nicht einfach nur Leute auf der Straße anzuleiten, im Grundauftrag zu lernen, oder was bedeutet es, zu gehen, zu predigen, in Kraftwirkungen, heilen, freisetzen, Totenauferweckungen, taufen und Jünger machen, sondern wirklich das Gesamte anzuschauen. Wo müssen die gleichmäßig wachsen, damit die auch wirklich stark verwurzelt sind in ihrem Glaubensleben? Und wir haben da das Wachstumsdreieck bei uns. Und das ist eine super Sache, weil das sind so verschiedene Schwerpunkte und wenn du da reingehst, dann wirst du ein super Fundament legen bei jedem. Das sind 3 Bereiche. Einer davon, das sind die Taten. Die Taten eines Jüngers. Was sollte ein Jünger tun? Das ist aber nur ein Bereich. Was passiert, wenn er nur das macht? Da wird in eine Spannung hineinkommen. Was sind denn die anderen Bereiche? Identität. Und Charakter. Drei Bereiche. Wenn du schaffst, einen Jünger genau in diesen 3 Bereichen zu fördern, dann wird er mega gesund wachsen. Und wenn du es aber nicht tust, dann wird das Konsequenzen haben auf eure Beziehung und auf dein Leben mit Jesus. Ein Beispiel, Den Mann, von dem ich spreche, da haben wir da mega stark gefördert, aber da nicht. Und was passiert, wenn du tust, aber nicht bist? Frust, Druck. Die, ja, die kommen und sagen, du machst mir Druck. Was Druck? Das ist doch eine Freude für Jesus unterwegs zu sein. Uhu. Ja, ist doch kein Druck. Ja, das konnte ich schon sagen, weil ich war da schon stark. Ich musste nur noch das lernen. Und das ist das Risiko. Wenn wir eigentlich, wenn wir aus einem klassischen Gemeindesetting kommen, da sind in der Regel zwei Bereiche schon eher ausgeprägt in unserem Leben. Identität und häufig Charakter. Ja, ich weiß, es wird immer darum geschritten, aber eigentlich schon. Sind wir positiv? Die zwei sind in der Regel ausgeprägt. Aber das hier fehlt. Und deshalb auch gerade so, ein Kickstart geht eigentlich da rein. Du weißt, das sind zwei Ecken vorhanden und jetzt lösen wir die Taten aus. Und das funktioniert. Wenn aber jemand neu zum Glauben kommt und du denkst, ich muss den einfach nur kickstarten, dann fehlen dem zwei Bereiche. Und dann wird es gefährlich. Und dann kommen genauso Sachen wie, das ist Druck, das ist mir zu viel, die ziehen sich zurück, die Beziehung bricht. Und das ist mega schade. Oder es kann so gefährlich werden, dass sie tun, aber charakterlich gar nicht reif sind und Schaden verursachen in der Welt. Dass sie mit Leuten auf so eine Art über Jesus sprechen, dass sie sagen, nee, so kannst du nicht mit mir umgehen, das ist nicht in Liebe. Das ist plötzlich gefährlich. Und es gibt so eine Grafik, habt ihr vielleicht da schon gesehen, sagt, okay, es gibt vier Bereiche, die lässt sich so unterteilen. Und das eine ist eigentlich, wenn jemand, muss ich mal überlegen, wie die aufgebaut ist, das eine ist Charakter und das zweite ist, wie jemand geistlich fit ist, wie den geistlichen Gaben unterwegs ist. Und jetzt gibt es hier, oder? Da ist null gar nicht ausgeprägt, da ist extrem ausgeprägt. Null Charakter, mega viel Charakter. Haben wir. Was? Mal. Die Früchte, ja. Und das sind die Früchte, genau. Ich spreche hier eigentlich von den geistlichen Gaben. Du setzt die ein. Du weißt, du kannst in denen dienen. Du weißt, wie die Trompete funktioniert. Das Beispiel. Und jetzt kannst du hier vier Bereiche machen. Es gibt Leute, die sind eigentlich im Geistlichen nicht reif, die wissen nicht, wie damit umgehen und die sind charakterlich nicht weit. Was denkt ihr im Reich Gottes? Was haben die für einen Impact? Null, hä? Keinen. Dann gehen wir weiter. Was ist mit jemand, der charakterlich stark ist, aber geistlich? Nix. Null? Null vielleicht ist ein bisschen... Ich nenne die gerne limitiert. Ja, ein bisschen hart. Nein, es ist eigentlich im Reich Gottes ist er limitiert. Weil das stärkste Werkzeug hat er gar nicht im Einsatz. Er ist gar nicht im Dienst des Heiligen Geistes unterwegs. Das macht er nicht. Deshalb ist er limitiert. Was er macht an Frucht, kommt eigentlich von ihm. Und nicht durch den Geist. Das ist sowieso gefährlich, aber es ist limitiert. Ich denke nicht, dass der hier Schaden verursacht. Dann gibt es den hier, der fit ist geistlich und charakterlich weit ist. Was ist der? Da ist Paulus. Eigentlich ist er fruchtbar. Der wird Frucht bringen. Das ist genau das Ziel. Und jetzt haben wir noch diese Ecke hier. Und was ist wer geistlich wirklich im Dienst des Heiligen Geistes unterwegs ist, Prophetien weitergibt, Worte, Erkenntnisse und... Aber charakterlich null. Denkst du, Baby? Muss nicht. Aber ich sage es ganz krass. Und davor möchte ich warnen, der hier ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Das sind die, die Schaden verursachen. Die meinen es noch gut, aber die handeln aus Stolz, aus Eigeninteresse, aus Selbstdarstellung. Und das Schlimme ist, da passieren sogar Sachen durch ihr Leben. Die haben sogar profitieren die Stimmen. Da werden Menschen geheilt, Menschen frei. Aber es geht nie um das Reich, sondern immer um sie selber. Weil die charakterlich gar nicht reif sind. Die sind gar nicht in diese Demutschule gegangen. Und das ist mega schade. Das werden nie gute Jünger sein, sondern eher Menschen, die zwar, eigentlich wenn du die sprechen hörst, haben die mega viele Zeugnisse zu erzählen. Da und jenes und du. Sagst du, wow, ist ja mega. Aber etwas fehlt. Etwas Entscheidendes fehlt. Und sie werden nicht hierher kommen, weil sie gar nicht charakterlich trainiert wurden. Da geht es nur um sie. Du sagst extra so extrem krass, aber dass uns bewusst ist, es ist ein Zusammenspiel im Leben eines Jüngers. Und wenn wir nur das trainieren, dann hat das eine Konsequenz und es ist ungesund. Wir müssen alle drei Bereiche im Auge haben. Und da müssen wir in die Jüngerschaft reingehen. Wie kann man die Identität fördern? Genau, durch die Bibel. Kommen schon viele Vorschläge, das wird nämlich eure nächste Aufgabe sein. Jetzt seht ihr drei Bereiche. Wie bitte? Ja, seht ihr, es sprudelt schon, das ist gut. Wir machen jetzt eine kurze Übungssession, nur 10 Minuten, macht 2 Gruppen und überlegt euch, ihr habt 3 Bereiche und ihr möchtet die fördern im ersten Jahr der Jüngerschaft. Was für Themen schaut ihr mit jemandem an, damit er charakterlich weiterkommt? Was, damit er die Taten von Jesus tut? Und was, damit er die Identität wächst? Allen klar? Findet mindestens 5 Themen raus, pro Bereich. Also Bibelstellen. Nicht Bibelstellen, wirklich Themen. Was schaust du an mit jemandem? Eines haben wir ja schon gesehen. Zeit mit Gott. Zeit mit Gott. Ein Thema. Pro Bereich 5 Themen, macht 2 Gruppen, tauscht aus. Was würdet ihr anschauen? 10 Minuten. Und, habt ihr alles? Oh, schon. Da ist mal jemand hinter mir. Was habt ihr rausgefunden? Wer hat ein Thema? Wie können wir Identität fördern?
Zeit mit Gott.
Genau, das haben wir. Super.
Also das Wort Gottes.
Bibel lesen.
Und bekennen.
Bekennen? Wie meinst du bekennen? Weitergeben.
Konfirmation.
Proklamation.
Ja. Konfirmation ist was anderes, aber.
Nachbekennen. Hä, wer hat noch was entdeckt, wie man in die Identität wachsen kann?
Heils. Eben in der Heilsgewissheit wachsen, die man vielleicht auch Worte auswendig
Thema Heil.
Es gibt keine Verdammnisse, die den Christen so einfach
auswendig. Heiliger Geist? Das kennen die gar noch nicht. Was macht der Heilige Geist in dem Leben? Heilsgewissheit, was bedeutet das? Innerlich. Ja? Wie höre ich die Stimme Gottes? Alles da drin. Sonst noch was?
Das ist der Tausch am Kreuz, was ist da passiert? Was
ist Verständnis. Ja? Lass dich mal da drin. Aber ihr merkt, jetzt die Themen zu definieren, muss man schon ein bisschen bewegen. Was könnte und da? Aber Ideen sind viele vorhanden. Die spannende Frage ist, was ist im ersten Jahr Jüngerschaft wichtig? Was muss als erstes lernen, damit er gesund später wachsen kann? Und da habe ich wirklich gesehen, wenn wir in die Identität reingehen, eben als erstes Zeit mit Gott, dass er das hier lernt. Von Zeit mit Gott kommst du automatisch ins Bibellesen, das Thema Heiliger Geist, wie spricht er zu dir und so weiter. Du führst da weiter. Identität, aber was wir da auch reinnehmen, ist zum Beispiel Gemeinschaft. Jetzt wissen wir ja, Zeit in der Gemeinschaft verbringen formt auch unser Charakter. Wäre das jetzt nicht mehr ein Charakterthema? Stimmt. Aber im Endeffekt ist es Identität, weil es unsere Familie ist. Das ist ein schönes Nebenprodukt, dass wir in der Gemeinschaft noch geschliffen werden. Aber eigentlich ist Gemeinschaft zu haben Teil unserer Identität. Und ich habe ursprünglich dieses Thema auch hier reingenommen. Dann wird das fast ein bisschen optional. Glaub mir. Leute, die neu im Glauben sind, die müssen wissen, dass Gemeinschaft zu haben Teil des Lebens als Jünger ist. Du kannst kein Jünger sein, ohne Gemeinschaft zu haben. Das geht nicht. Null. Du musst sie in die Gemeinschaft hineinrufen. Jesus hat seine Jünger berufen, zu was? Ihm zu folgen. Und er war mit ihnen unterwegs in einer Missionsgemeinschaft. Zusammen gelebt, völlig klar. Gott selbst ist Gemeinschaft. Vater, Sohn, Geist. Deshalb nehme ich das sehr gerne hier rein. Geht sonst noch was, was sich lohnt, hier anzuschauen? Lass uns mal zu Charakter gehen. Was habt ihr da so entdeckt? Ausgeschossen. Wie bitte?
Ermahnung.
Ermahnung? Ja. Reinnehmen. Muss das jemand im ersten Jahr Jüngerschaft lernen?
Ja.
Muss er lernen, wie man ermahnt?
Wie er es annimmt.
Ja.
Demut.
Vielleicht Demut, ja, genau. Ermahnung nehme ich gerne in die Taten hinein. Wenn jemand lernt, Jünger zu machen, dann lerne ich ihn zu ermahnen. Muss gar nicht im ersten Jahr stattfinden. Wie kann er es praktisch tun? Ist eigentlich ein Thema in der Jüngerschaft. Aber ist okay. Können wir direkt hier Taten, oder? Jünger machen. Haben wir schon mal einen Punkt. Was haben wir sonst noch Charakter? Was würde ihr Charakter stärken?
Disziplin.
Disziplin?
Ja.
Wie ist das Thema?
Pünktlichkeit, Disziplin der Gedanken, Disziplin der Zeiteinteilung und so weiter.
Mhm.
Formt ja eigentlich Charakter auch.
Ja.
Also wenn du das lernst. Wenn du Julian hast, dann musst du dem erstmal ein bisschen
Treue zum Beispiel, dass er
Das Schöne ist, Disziplin, Treue, Pünktlichkeit, das förderst du ja im Mentoring selbst. Wie du mit ihm umgehst. Brauchst du nicht ein extra Thema. Das ist der Rahmen des Ganzen. Das ist ja, wenn der die Zeit nicht da ist, kommt eine Ermahnung. Wenn der die Aufgaben nicht löst, beenden wir das Mentoring für diesen Tag, machen wir in einer Woche weiter. Das ist eigentlich wie der Rahmen, der die Erziehung stattfinden lässt. Oder Ermahnung ist immer Erziehung. Aber was ich da hineinnehmen würde, Seelsorge müssen wir ja unbedingt rausnehmen aus dem Mentoring, weil das sollte ja schon stattgefunden haben. Aber so ein Beispiel ist zum Thema Vergebung. Thema Vergebung anschaut, Charakterthema. Du musst vergeben. Keine Wahl, keine Option. Da ist auch das Thema Erneuerung drin. Das Thema zu lieben. Das kennen die alles noch nicht. Höchste Gebot ist die Liebe. Das müssen die lernen. Das sind alles Grundthemen im Charakter drin. Finde ich mega wichtig. Im Charakter drin ist auch Teilen. Lerne deinen Jünger zu teilen. Und das sind wir ja Spezialisten. Möchte niemand über Finanzen sprechen. Aber ein Jünger, der gibt seine Finanzen fürs Reich. Wie haben das die ersten Jünger gemacht?
Alles.
Erstens alles. Zweitens?
Gerne.
Gerne, freiwillig. Ist auch wichtig. Das ist kein Zwang, aber wir müssen darüber sprechen. Das Dritte? Sie haben es den Aposteln gebracht, wie das Gemeindedenken. Ich weiß, in der Schweiz, wenn du das bringst und so, das crasht direkt. Du kannst nicht über Finanzen sprechen, aber es ist eine Herzenshaltung. Das gehört da in Charakter rein. Bist du bereit, ein Teil der Gemeinschaft zu sein? Als ich groß wurde, so mit 16, erste Lehrstelle, erstes Einkommen, dann kam mein Vater und sagte, Pascal, jetzt ist es Zeit, dass du deinen Beitrag auch finanziell leistest. Und da hast du einen Lohn von 600 Franken. Ja, den brauche ich für mich. Und da gibst du vielleicht 100 Franken ab. Das ist eigentlich kein Beitrag an einen Familienhaushalt, aber es war wichtig. Und das ist der größte Fehler hier. Das Teilen hat nichts mit Wohlstand zu tun. Nichts. Wenn du die Bibel anschaust, sogar die arme Bettlerfrau gibt, was sie hat. Und ich kenne viele in der Jüngerschaft, die machen einen Bogen um das Thema mit der Begründung, ja, da geht es finanziell nicht so gut. Können wir jetzt gerade nicht anschauen, aber eigentlich teilen ist ein Charakterthema und hat nichts mit Wohlstand zu tun, sondern mit Vertrauen zu Gott und deinem Beitrag in das Reich Gottes. Gib das, was du kannst. Das ist noch krass, da dürfen wir keinen Bogen drum machen, ist wichtig und wird gerne ignoriert, aber ist ein zentraler Teil. Jesus gesagt, kannst dich beiden dienen. Was haben wir in den Taten?
Vielleicht das Thema Leid.
Leid?
Dass man Willigkeit zu leiden nachlesen will, vom Charakter.
Könnte auch Identität sein.
Ja. Gemeinschaft im Leiden ist ja ein Teil, Philipperbrief. Das ist super. Aber lass uns noch kurz in die Taten gehen. Mir geht es nicht darum, dass wir jetzt alle Themen aufgeschrieben haben, aber dass ich so versteht, wie entsteht das. Und wenn du das Ganze anschaust und merkst, ah, das sind Themen, dann plötzlich hast du locker ein Jahr Ausbildung. Du fängst irgendwo an, Zeit mit Gott, und dann lebt er das, und dann bringst du ihn in die Gemeinschaft und schaust, dass er irgendwo in der Hausgemeinde drin ist und sich da auch reingibt, ein Teil ist, nicht nur ein Konsument ist und so weiter. Und plötzlich bist du da wirklich in einer Jahresausbildung, das braucht Zeit. Du siehst eigentlich, am Anfang denkst du, was mache ich jetzt mit dem? Aber wenn du das mal wirklich runterbrichst, eigentlich gibt es ganz viele Themen, die hast du wahrscheinlich in deiner Gemeindevergangenheit einfach irgendwie gelernt, gar nicht bewusst, aber wenn du das runterbrichst, merkst du eigentlich so, geh da rein, da rein, da rein, und dann wirst du ein wunderbares Fundament legen. Was sind die Taten? Was habt ihr da? Super! Ja, das ist ja völlig einfach.
Die fünf?
Hast du die fünf? Hast du sie noch?
Nein, was er gesagt hat, fürs Mikro.
Ah, die fünf Disziplinen.
Gehen, predigen, Geisteswirkungen, taufen, immer machen.
Super. Ich mache das so simpel, dass ich als erstes schaue ich mit der Person an, dass er Zeugnis geben kann. Die müssen ein Zeugnis haben, sonst ist was verkehrt. Und achte doch mal, wie viele Leute Mühe haben, ihr eigenes Zeugnis zu erzählen. Weil ich erzähle es und du fühlst dich nach dem Zeugnis trauriger als vorher. Wo ist das Zeugnis? Also echte Probleme. Also diese Woche, dieses Thema. Habe ich gemerkt, es gibt Leute, die haben sich das gar nicht überlegt. Was ist mein Zeugnis? Wenn jemand neu getauft ist, da musst du ihn da genau reinführen. Sagen, hey, was ist dein Zeugnis? Weil dann gibt er doch Zeugnis seiner Familie. Wenn die nach dem Zeugnis trauriger ist als vor dem Zeugnis, dann werden die sagen, ja, aber ich habe schon genug Probleme. Verstehst du? Zeugnis, Evangelium weitergeben. Im Dienst des Heiligen Geistes unterwegs sein, das heißt heilen, freisetzen, sich führen lassen vom Heiligen Geist, Person des Friedens finden, alles Themen, nimmst du da in die Taten rein. Und dann kommst du auch zum Jüngermachen. Und im Jüngermachen lehe ich Ermahnung. Aber das braucht er erst zu hören, wenn er selbst ermahnen muss. Wir werden nicht auf Vorrat ausbilden, sondern möglichst nah am Leben. Macht Sinn, oder? Gibt es zu diesem Wachstumsdreieck noch Fragen?
Tust du gern ein Eck auf einmal? Oder ist da auch wie ist dein Muster? Machst du alles zur Identität und dann gehst du nächstes oder tust du ein bisschen von Mischen.
Ja. Ich tue nicht mischen.
Ja.
Mach das so. Ich gehe von Identität zu Taten, von Taten zu Charakter. Wisst ihr, es ist wichtig, dass er in die Identität verwachsen ist. Hast du 3-4 Monate. Und dann gehe ich in den Taten. Und das Schöne ist, wenn du diese beiden durchlaufst, wird er hier schon recht viel geschliffen und geprägt. Dann kannst du hier nur noch durchgehen. Das ist eigentlich ein gutes Prinzip, das lohnt sich. Aber wir möchten ja auch möglichst früh in den Taten die Leute befähigen. Das ist ja das Hasenprinzip. Wenn jemand neu getauft ist und verbringst ein Jahr lang hier und dann gehst du in den Taten, ist mega schade, weil der ist eigentlich bereit. Gerade heute erfahren, vor einer Woche haben wir ja einen jungen Mann getauft, der wohnt in einer WG mit seinen 3 Brüdern. Und ich habe ihm gesagt, wir haben nochmal miteinander gesprochen und gesagt, du musst einfach wissen, das Beste ist, wenn deine Brüder zum Glauben kommen. Aber du musst auch ein Ja haben, wenn es nicht passiert. Aber wenn es nicht passiert, dann ist es der falsche Ort zum Wohnen. Du kannst nicht mehr da drin bleiben, weil seine Brüder sind jetzt nicht gerade die haben recht einen taffen Lebensstil. Kannst da nicht drin bleiben. Das dürfen wir gerne auch vor der Taufe sagen, was es wirklich kostet, die Nachfolge. Das kommt nicht gut. Du musst ein Ja haben, deine Brüder zu verlassen. Wir beten dafür, dass es nicht, also dass sie zum Glauben kommen, aber du kannst nicht darauf bauen. Ja, okay. Dann ging der noch mal eine Stunde spazieren, kam zurück und ja, hat ein Ja. Und jetzt heute habe ich erfahren, dass anscheinend einer seiner Brüder sich mega geöffnet hat für den Glauben. Das ist so schön. Das haben wir natürlich gehofft. Aber man kann nicht darauf aufbauen. Und das ist möglich, weil er auch früh hier fängt an zu wirken. Die sind fähig dazu. Aber sie müssen hier verwurzelt sein. Sonst ist das kein Zeugnis. Und so.
Also es ist nicht so, dass du jetzt jemanden verbietest, auf die Straße zu gehen.
Nein, nein,
nur. Was, ne? Bevor nicht das Thema Identität hat oder Charakter, sondern es läuft halt schon irgendwo alles parallel. Aber das Thema lehren würdest du anfangen mit Identität und dann kennst du...
Genau. Also wenn jemand auf die Straße will, ich nehme ihn mit, ja. Auch schon vorher. Aber spätestens hier werde ich ihn wirklich pushen, auf die Straße zu gehen. Vorher noch nicht, also er hat 3-4 Monate Vorlaufzeit. Aber wenn er den Wunsch hat, nimm ihn mit. Ja? Thema kommt so oder so. Aber dann bin ich ja im Mentoring ihm das am Beibringen und wenn er noch zusätzlich auf die Straße kommt, bin ich ihm da schon am Fördern. Dann ist es ein bisschen parallel, ist alles auch absolut okay. Ja, sind sonst noch Fragen? Dann gehen wir in das letzte Thema des Tages. Ein Lieblingsthema. Und zwar eine traurige Wahrheit. Das hier ist der Begeisterungslevel. Und das hier ist die Zeit. Und das ist der Zeitpunkt Null. Hier startet ein Mentoring. Was denkst du? Das ist der Begeisterungslevel nicht bei dir als Mentor, sondern bei deinem Jünger. Was denkst du? Wie verhält sich das? Zeitpunkt Null.
Ganz oben.
Mega hoch. So, sagen wir mal Mitte.
Ja.
Denkst du? Und dann?
Ja, und dann steigt erst ein bisschen und nochmal ein bisschen und nochmal ein bisschen und nochmal ein bisschen und dann irgendwann sackt es wieder weg. Und dann? Wenn er Heilung hat, dann geht es wieder hoch. Und dann ja, kommt irgendein Frust und dann erlebt er wieder was mit Gott und dann geht es wieder hoch. Und so, ja.
Hä? Wer ist gleicher Meinung?
Schreib Heidi.
Ist das bei dir so? Nein, das ist gar nicht so falsch. Was ich gesehen habe, ich nehme das extra rein, weil das müssen wir gehört haben, dann können wir es besser einordnen. Es gibt ein Phänomen in der Jüngerschaft. Und das ist meistens so, am Anfang Euphorie. Super. Ich habe jemanden, der mich investiert, alles schön. Ich erlebe auch Freude daran. Und dann passiert etwas.
Korrektur.
Ja, genau, die Ermahnung ist vielleicht nicht mal gesehen, aber plötzlich hast du eine Aufgabe, die wirklich eine Challenge ist. Die kriegt er nicht hin. Und was passiert jetzt? Pusht. Und das ist wie immer wirklich so, man geht hier hoch und dann kommt der Moment. Und dann geht das runter. Und dann kannst du dich als Mentor auf alles gefasst machen. Ich nenne das das Misstrauensvotum. Das passiert fast in jeder Jüngerschaft drin. Das heißt, es wird verursacht, weil am Anfang ist alles gut, der kriegt viel Lob und plötzlich, und das ist der erste Moment, wo du eigentlich wie sagst, jetzt das war nicht gut. Und dann zeigt sich Charakter. Und in vielen Fällen reißt das hier ab. Da kommt Misstrauen. Da wird plötzlich alles hinterfragt. Und das ist schwierig auszuhalten, wenn man denkt, was ist jetzt los? Was passierte? War doch alles so super. Warum kommt vielleicht plötzlich, da kann auch sein, dass der auch dich angreift, persönlich. Jetzt findet, was du jetzt alles falsch gemacht hast. Plötzlich das Gefühl hat, der muss dir ein Feedback geben. Sagen, jetzt muss ich dir aber auch mal was sagen. Ich finde, du solltest, wenn du mit mir sprichst, das eher so formulieren, weil wenn du so sagst, kann ich das nicht nehmen. Solche Aussagen kommen dann. Und das ist das absolute Misstrauensvotum. Und der wird eigentlich gegen dich plötzlich im Misstrauen handeln. Und was ist die Konsequenz, wenn das passiert? Er geht, kannst du dann weitermachen? Eigentlich nicht, oder? Wenn der Misstrauen vorhanden ist, gegen dich als Person, da kannst du alles erzählen, da wird kein Vertrauen mehr kommen. Oder? Ich sage so, also, wir stimmen überein, hast ein Problem. Ich sage, dass ja in den meisten Fällen so ist, wäre das ja recht doof, wenn du das Problem nicht lösen kannst. Würden die meisten Jüngerschaften wach abgehen. Meistens sind aber nicht so. Aber wir müssen wissen, wie reagieren. Und wenn wir vorbereitet sind, dass das geschehen wird, dann werden wir in der absoluten Ruhe bleiben. Dann weißt du, okay, das ist Misstrauensvotum, jetzt kannst du es beim Namen nennen. Schema F, so reagiere ich. Und das wird wirklich mit Garantie kommen. Passt in jedem. Und das Simple ist eigentlich, wenn das kommt, dann braucht es Ermahnung. Ich nenne sie zweifache Ermahnung. Die zweifache Ermahnung, weil ausgelöst ist es durch eine Ermahnung. Irgendetwas war nicht gut. Du hast das erste Mal korrigiert. Und das fand er jetzt nicht gut. Und sowieso hättest du es auch anders sagen können. Und du erwartest ja eh viel zu viel. Und es ist jetzt eh gerade alles zu viel. Und Stress und Arbeit und Kinder, Frau. Oder? Das alles wird kommen. Und was machst du dann? Die zweite Ermahnung. Das ist super. Hä? Der Nagel muss ganz rein. Oder? Ist jetzt zur Hälfte drin, das braucht noch eine zweite Ermahnung. Und das muss hier geschehen. Und die meisten reagieren aber nicht so. Weil die merken, oh, Feuer im Haus. Und dann probieren sie die Beziehung zu retten. Ah, okay, ja, das tut mir leid, ich wollte nicht Druck, ich wollte dich nicht stressen und so. Ja, ich kann es wirklich das nächste Mal anders sagen und so. Und wenn du so reagierst, hast du verloren. Geht nicht. Es braucht die zweite Ermahnung, und zwar aus der Ruhe raus. Jetzt kommen die Vorwürfe, die Anschuldigungen, was du alles schlecht gemacht hast. Und du hörst dir das einfach an. Und dann schaust du dem in die Augen, der Blick. Ja. Auch am Telefon, da musst du durch den Hörer durch. Und eigentlich das Einzige, was nötig ist, dass du das beim ansprichst und sagst, schau mal, ich merke, da ist Misstrauen vorhanden. Mir gegenüber. So können wir gar nicht weitermachen. Es geht nicht. Wenn das wirklich so ist, dass du mir nicht vertraust, dann müssen wir das Mentoring beenden. Und dann schauen, was passiert. Weil die Person hat damit gerechnet, dass sie recht hat. Sie hat damit gerechnet, dass du Angst haben wirst. Nicht bewusst, sondern unbewusst. Und jetzt hast du die Art, ruhig zu bleiben. Und du hast die Art und wirklich die Kühnheit zu sagen, okay, so gehen wir nicht weiter. Entweder etwas verändert sich im Herzen von dir, oder wir hören heute auf. Das ist eine starke Ansage. Und wenn du das aus der Ruhe raus machst, nicht weil es dich gereizt hat oder geärgert, das ist ganz wichtig, es muss in der Liebe sein, aber Klarheit, dann wird es im Gegenüber mega viel auslösen. Und aus dem hier wird es wieder hochkommen und es wird weitergehen. Wenn du das hier überstehst, was nachher kommt, ist eine mega gesunde Jüngerschaftsbeziehung. Der hat gelernt daraus. Und der weiß, dass es Grenzen gibt. Und der weiß auch, dass du mit ihm umgehen kannst. Aber dass er sich verändern muss. Das ist ein mega wichtiger Moment hier. Und es ist mir wichtig, dass euch das bewusst ist. Das wird kommen. Habe ich fast in jeder Jüngerschaft erlebt. Plötzlich kommt das Misstrauen auf. Und da die Bereitschaft zu haben, loszulassen. Sagen wir. Einem von 10 Fällen. Das ist wenig. Dann ist es so. Aber das Schöne ist, wenn du hier mit der Ermahnung loslässt, sagst, schau, so können wir nicht weitergehen, dann weiß das Gegenüber auch ganz genau, wo die Baustelle ist. Eigentlich ist alles geklärt. Und wenn er sich dann entscheidet, den Weg nicht mehr mit dir zu gehen, dann ist es auch, es ist alles klar. Und wenn er später wieder kommt und weitergehen möchte, dann weiß er, was er zu bereinigen hat. Er hat eine Aufgabe gekriegt. Er kann jederzeit wieder weitergehen, aber er muss seinen Teil leisten. Und da ist ganz wichtig, dass wir es wirklich auch ausgesprochen haben. Ja?
Hast du so vielleicht mal so 3, 4, 5 Beispiele für Fälle, was das für Themen sein können oder was wie du erlebt hast, was das für Sachen waren, die du angesprochen hast und wie dann die Reaktion darauf war und wie es dann weitergeht? Also jetzt nicht im Detail vor allem nicht mehr oder was, sondern einfach nur so fallbeispielmäßig.
Da scheint die Situation eine Person. Da ging man in den Prozess rein und dann tauchte eigentlich ein Seelsorgeprozess auf. Und das ist ja völlig klar, macht eine Pause und geht in die Seelsorge rein.
Was bedeutet in dem Fall Seelsorgeprozess?
Da war eine Verletzung.
Thema Familie?
Verletzung Vergangenheit. So. Und ein bisschen kurz ordnen, als das passiert ist, da war die Reaktion noch recht krass, weil zuerst musste es angesprochen werden, da ist etwas an deinem Verhalten nicht gut. Der Grund, dass es sichtbar war, war, dass die eine Aufgabe hatte, jemanden zu konfrontieren. Die Person hat das gar nicht hingekriegt, weil die irgendwo aus der Vergangenheit eine Verletzung hat, wo sie wirklich komplett blockiert war. Sie konnte die Person, die sie konfrontieren sollte, nicht in einem Gespräch konfrontieren. Dann kam die zurück zum nächsten Mentoring und hat gesagt, ich habe es nicht gemacht, ich konnte das nicht. Und dann fragst du, ja warum? Und dann merkst du, okay, da ist was nicht in Ordnung. Dann sprichst du das an, erste Ermahnung. Ja, aber da ist was nicht gut, wir müssen pausieren, Seelsorge gehen. Und dann war die Reaktion mega extrem, weil das brach sofort ab. Und es wäre ja absolut natürlich, dass du dann mit der Person in die Seelsorge gehst. Aber es war dann so, ja, ich gehe jetzt zu einem Seelsorgespezialisten, Weil du hast ja keine Ausbildung in dem. Also die volle Ladung. Oder? Einfach im Stil von, du weißt es ja nicht besser. Ich gehe jetzt zum Spezialisten. Gebe ich halt die 1000 Stutz aus, aber du kannst das ja nicht. Das ist das absolute Misstrauensvotum. Und dann muss ich sagen, stopp, oder? Machen wir nicht. Das ist ja Misstrauen. So können wir gar nicht weiter vorwärts gehen. Wenn du das mir gar nicht zutraust, dann können wir auch nicht im Mentoring unterwegs sein. Und das Ganze ist entstanden hier, dadurch, dass sich etwas offenbart hat, auf eine Aufgabe, die nicht gelöst werden konnte. Dann wurde es angesprochen, ging hier runter, kam das absolute Misstrauen, musste angesprochen werden. Dadurch geschah Überführung und es ging da wieder weiter. Ah, stimmt, gar nicht nötig. Und da tragen wir den Leuten nichts nach. Schiefer, warum hast du das gesagt und so? Nein, wir wissen, aus welchem Grund das kommt. Das ist aus diesem Grund. Können wir stehen lassen, aber wir dürfen es nicht gut finden oder so laufen lassen. Als Mentoren haben wir immer den Ansatz, dass eigentlich wir steuern das Ganze. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, eigentlich, ich beende es. Nicht umgekehrt. Das finde ich mega krass, du kannst niemanden zwingen. Aber das ist eigentlich am Ende, wenn jemand sagt, wir beenden das, dann sage ich nicht einfach, ja, ist gut. Dann sage ich auch noch, ja, ich komme auch zur Überzeugung, das zu beenden, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und das fällt uns manchmal schwer. So eine Jüngerschaftsbeziehung zu beenden, ist immer ganz wichtig, dass wir auch unsere Sicht reingeben und sagen, ja, wir müssen es beenden. Nicht, weil du willst, weil es nicht geht. Und dann sag die Gründe. Du hast da, da und da eine Baustelle und da willst du nicht. Weil dann weiß die Person, wenn sie weitermachen möchte, was sind ihre Hausaufgaben. Das ist eigentlich, ich finde, das ist man wie auch ein bisschen schuldig, dass man da ehrlich und transparent ist. Und nicht, ja, es war jetzt gerade schwierig, ich bin eigentlich noch froh, hat sie abgebrochen und meldet sich nicht mehr oder irgendetwas. Das ist nie gut, sondern du hast die Pflicht als Mentor wirklich, wenn es endet, das zum Ende zu begleiten und deine Sicht am Schluss reinzugeben. Das ist ein mega wichtiger Punkt. Und das passiert spätestens bei der zweiten Ermahnung. Und hier entscheidet sich, ob es hochgeht oder ganz cancelt. Ist immer eine Möglichkeit. Aber wenn wir im Herzen bereit sind, loszulassen, ich habe so häufig erlebt, wie da Gott reinkommt. Wenn ich sage, okay, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt muss Gott, ich lasse das Ding los, aber ich muss im Minimum noch die zweite Ermahnung platzieren. Den Nagel ganz einschlagen. Das ist super. In den meisten Fällen kommt es da hoch. Von hier nach oben?
Also der Jünger, also wenn man zum Jünger machen möchte, der muss sich ja entscheiden, ob er jetzt mit dir weitermachen möchte oder nicht. Und dann muss er den Schritt von ihm vor, oder gehst du auf ihn zu?
Ja, du hast also in dem Moment, das ist eigentlich das Thema, wie ermahnt man. Und für mich gesund bei einer Ermahnung ist immer, dass du ein zweites Gespräch hast. Also entweder Ermahnung, es passiert direkt Überführung, die Person entschuldigt sich, du Puste, was auch immer, alles passiert in dem Moment, da kannst du auch direkt wieder weitermachen. Wenn nicht, dann finde ich es immer gut, wenn du noch so oder so ein zweites Gespräch hast. In jedem Fall. Ist mega wertvoll. Spätestens da, alle Emotionen sind gesetzt, sie kann nochmal Fragen stellen, du kannst Fragen stellen und dann entweder ist bis da Offenbarung vorhanden oder nicht, aber dann lässt du ziehen, oder? Zweites Gespräch ist immer wertvoll. Aber das Misstrauensvotum wird kommen und es braucht eine zweite Ermahnung. Wirklich ansprechen, sagen, ja, ich merke, das Misstrauen gegenüber mir vorhanden, so können wir eigentlich gar nicht mentoringmäßig unterwegs sein und das ist sich eigentlich ein Christ nicht gewohnt. Das ist so. Da kannst du jahrelang in einer Kleingruppe unterwegs sein und leisten und tun, was du willst, du wirst nicht rausgeworfen. Und dass da irgendjemand kommt und sagt, ja, das, so können wir gar nicht miteinander unterwegs sein. Das ist ein Schockmoment, aber ein wertvoller Moment. Ja?
Das eine war jetzt eben, da ist irgendwie was aufgekommen, das ist Konfrontation.
Was, ja, jetzt nicht irgendetwas, das ich irgendwie könnte allgemein erzählen. Vielleicht fast schon zu offensichtlich dann. Aber lass uns noch, die Zeit ist schon mega weit vorgeschritten. Was ich gerne noch machen möchte, ist noch ein bisschen tiefer ins Thema Ermahnung zu gehen. Weil das kommt im Wachstumsdreieck, Thema Jünger machen. Und das muss dir klar sein, du kannst keinen Jünger machen, wenn du nicht ermahnst. Das gehört dazu. Du kannst keine Kinder erziehen, wenn du sie nicht ermahnst. Das geht gar nicht. Aber kein Mensch ermahnt gerne. Oder macht das jemand von euch? Voll gerne, ist super, mein Hobby. Der heilige Zorn zu groß wird. Ha, das ist gut. Aber für mich gab es ein mega schönes Bild. Wir waren letztes Jahr in Kenia und ich war so begeistert von den Mangobäumen. Und dann merkte ich, du musst mehr ermahnen. Ja, das ist völlig logischer Link, oder? Mangobaum, Ermahnung, nein, Spaß. Aber die haben mir eine Geschichte erzählt über den Mangobaum. Die haben gesagt, also ich habe die gefragt, wie kriegt ihr so viel gute Frucht aus dem Mangobaum raus? Ist ja gar nicht möglich, weil bei uns eine Mango kostet mega viel, da kriegst du die für 20, 30 Rappen. Das so Sachen faszinieren mich. Und da haben wir gesagt, ja, ist ganz einfach, den Mangobaum, den musst du quälen. Den musst du eigentlich das Gefühl vermitteln, zu sterben. Und wenn der Mangobaum meint, er stirbt, im letzten Atemzug produziert er richtig viel Frucht. Nein. Aber. Nein. Aber es geht dahinter das Verständnis. Warum ermahnen wir? Was ist der Segen der Ermahnung? Wachstum. Aber nicht irgendwelches, ein gesundes Wachstum. Gute Frucht und eine echte Gemeinschaft. Die drei Dinge. Und eigentlich, Ermahnung ist wie Beschneiden. Genau das passiert. Wir schneiden Äste ab. Und das Problem von uns Menschen ist, dass viele von uns Mangobäume sind. Und wenn jemand kommt und irgendeinen Ast abschneiden möchte, dann denken wir müssen sterben. Sagen, Jesus, du kannst alles haben. Und dann kommt er mit einer großen Schere. Und, darum geht es. Deshalb Mangobaum. Viele von uns sind Mangobäume, ganz tief in sich drin. Aber wenn sie das zulassen, dieses Sterben, wird viel Frucht kommen. Und gute Frucht, gesundes Wachstum. Das ist der Segen der Ermahnung. Und das ist jetzt, das müssen wir mal für uns selbst so sacken lassen und verstehen, okay, Ermahnung ist ein Segen in meinem Leben. Das ist nichts Negatives. Und wenn du das verstanden hast für dich persönlich, dann merkst du auch, Ermahnung ist auch ein Segen für andere, denen du die Ermahnung weitergibst. Du wirst ihnen helfen, gesund zu wachsen, gute Frucht zu bringen und du wirst helfen, mit ihnen zusammen eine gute, echte Gemeinschaft zu leben. Das geht sonst gar nicht. Das müssen wir zuerst mal richtig sacken lassen, was eigentlich Ermahnung in unserem Leben bedeutet. Und ich hatte auch schon Leute, die haben sich bei mir beschwert über Ermahnung. Da muss ich sagen, ja, aber überleg mal, was denkst du? Hat die Person dir das aus Spaß gesagt? Weil es ihr Freude macht, dir schlechte Nachrichten zu überbringen. Weil wir das so gerne tun. Leute konfrontieren. Dann, wenn du ehrlich bist und sagst, nein, eigentlich nicht. Ja, warum beschwerst du dich denn? Ich ermahne nur, wenn ich jemanden liebe. Warum sollte ich es sonst tun? Ermahnung ist ein Liebesdienst. Wir ermahnen unsere Kinder, weil wir sie lieben. Und wenn wir zum Beispiel mit anderen Freunden zusammen sind und die haben ihre Kinder dabei, ich ermahne diese Kinder nicht. Das ist nicht meine Aufgabe, aber meine Kinder ermahne ich. Und wenn wir sehen, dass wir im Ermahnen eigentlich wirklich aus Liebe jemandem gegenüber handeln, dann kriegt das eine ganz andere Bedeutung. Und es wird auch anders ankommen. Wenn ich jemand ermahne, dann komme ich schon in dieser Haltung, um es der Person überhaupt zu sagen. Und die wird das wirklich von meinem Herzen her spüren. Ich mache das nicht aus Freude. Ich mache das aus Liebe. Und das darf man auch mal sagen, wenn man ermahnt. Sagen, weißt du, das Gespräch, ich würde es lieber nicht führen. Ich wäre lieber jetzt mit dir irgendwo auf einem Trampolin am Springen, hätte Freude, Achterbahn im Europapark, was auch immer. Aber weil ich dich liebe, nehme ich mir diese Zeit. Das ist der Unterschied. Und das hat beide Seiten. Wenn du es tust, mach es aus der richtigen Haltung. Aber wenn du ermahnt wirst, zu erkennen, kein Mensch ermahnt gerne. Eigentlich nicht. Außer er ist nicht gesund. Es gibt in der Bibel die falschen Propheten, die ermahnen aus den falschen Motiven. Das müssen wir vielleicht auch mal überführen. Aber eigentlich ist Ermahnung etwas mega Positives und immer aus Liebe. Wenn wir in die Bibel schauen, ist eigentlich die Frage groß, wann sollst du denn ermahnen? Also, weil theoretisch könnt ihr sagen, oh, okay, wow, ja, ich liebe jetzt zum Beispiel den Garagisten unten, ich könnte ihn ein bisschen ermahnen. Ist das super? Und es ist wichtig, dass wir die zusammen beantworten, weil sonst kommen genau die falschen Leute am falschen Moment und denken, sie müssen jetzt eine Ermahnungskanone abschießen. Aber es führt dann nichts. Es führt dann nicht zu dem Segen der Ermahnung. Zu gutem Wachstum, guter Frucht und zur echten Gemeinschaft. Ermahnung, dass du ermahnen sollst, ist wichtig, dass du es in der Jüngerschaft tust. Wo du Verantwortung hast, da wo du bejüngerst, brauchst du Ermahnung. Ermahnung ist immer aus Liebe. Und da keine Liebe ist, ist es nur Kritik. Das werden die merken. Und das Dritte ist, Ermahnung ist immer inspiriert vom Heiligen Geist. Mega wichtig. Wenn nicht, lass es weg. Bringt nichts. Ist auch nicht erbauend, wird auch nicht förderlich sein. Und wenn du diese drei Punkte bejahen kannst, wenn du merkst, da ist eine Situation, wo du reinstehen musst, frag dich das. Ist es bei mir in der Jüngerschaft? Habe ich da Verantwortung? Ist es aus Liebe? Ist es vom Heiligen Geist? Wenn du da drei Ja hast, dann tu es. Wenn nicht, lass es sein. Ganz einfach. Und wie sollst du ermahnen? Haben wir ein super Beispiel im 1. Korintherbrief. Wenn du da Kapitel 14 aufschlägst, wo haben wir ihn? So. Da steht, schrieb nach der Liebe, Vers 1, doch bemüht euch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Also er betont mal hier der Paulus die Liebe, oder? Es ist aus Liebe. Am meisten aber, dass ihr weissagt, denn wer in Sprachen redet, dann kommt ein Zwischenschub. Und ab Vers 3, den will ich raus, wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Und das ist die perfekte Variante, wie du ermahnen kannst und sollst. Da kommt mal, es ist aus Liebe und es ist inspiriert vom Heiligen Geist, weil es ist mit den Geistesgaben in Zusammenhang. Und dann sagt er eigentlich zur Erbauung, Ermahnung und zum Trost. Und wenn du diese drei Schritte einhältst beim Ermahnen, dann wird es mega gute Frucht bringen. Dann weißt du, dass du eigentlich alles richtig gemacht hast oder gut gemacht hast. Was bedeutet das? Zur Erbauung. Wenn du mit jemandem ein Gespräch zur Ermahnung führen möchtest, dann ist der erste Punkt wichtig. Erbauung bedeutet, dass du die Sicht Gottes hineinbringst. Konkretes Beispiel. Es gibt eine Person, Und in gewissen Situationen reagiert die mega ungesund. Vielleicht sehr gereizt. Immer wieder, massiv. Und genau in diesen Situationen merkst du, da ist was nicht gut. Irgendetwas müssen wir bei dir angehen. Ist vielleicht Verletzung oder irgendetwas vorhanden. Jetzt, wie machst du das? Ich bewege sowas immer 1, 2, 3 Tage für mich. Mach das nicht direkt. Und frag Gott, was ist deine Sicht da drin? Was zeigst du mir auf? Und dann wird er mir eigentlich offenbaren, wie sieht er es? Und was ist sein Plan für diese Person? Was ist seine Sicht darauf? Und das ist die Erbauung zum Beispiel so, dass du, wenn du dich mit dieser Person triffst, dass du als erstes genau die Sicht reingibst. Sag, schau mal, ich nehme dich so und so wahr. Du bist eine Person, du bist sehr gastfreundlich. Du hast eine mega Leidenschaft für das Reich Gottes. Das ist sehr, sehr schön und inspirierend. Das kannst du aber nur sagen, wenn du das auch ernst meinst. Deshalb Sicht Gottes, Erbauung. Das wird das Herzen öffnen. Und jetzt kommt die Ermahnung. Aber jetzt gibt es ja etwas in deren Leben, das blockiert. Und es blockiert nicht einfach nur eure Beziehung, sondern du ermahnst ja, weil es allgemein was ist, was nicht gut ist. Das ist der Grund der Ermahnung. Da muss das Aber kommen. Aber mir ist aufgefallen, ich habe gesehen, ich habe gesehen, dass es immer wieder Momente gibt, wo du sehr, sehr stark und aggressiv reagierst. Warum ist das so? Du hast weder eine Festlegung noch sonst was gemacht. Du hast eine Situation offenbart und hast gefragt, warum. So simpel. Die Ermahnung ist platziert. Und dann wird sie dir etwas erzählen. Und im Idealfall ist das Herz so weit offen, dass Überführung direkt stattfindet. Vielleicht wird auch Rechtfertigung kommen. Dann müssen wir im Gespräch die Rechtfertigungen überführen. Ja, ich kann ja nicht anders und die haben ja und so weiter. Man sagt, nein, das stimmt nicht. Das ist nicht gesund. Woher kommt das? Reagierst du schon dein ganzes Leben so? Gibt es einen Moment in deinem Leben, wo das anders war? Und dann gehst du in die Tiefe, bis du den Punkt hast und die Person wirklich merkt, da ist was nicht gut. Und dann kommst du zum Punkt 3. Dann ist das Gespräch nicht beendet, sondern jetzt kommt der Trost. Und Trost bedeutet nicht, dass du auf die Schulter klopfst und sagst, aber weißt du, es ist schon gut. Nein, es ist eben nicht gut. Sondern Trost bedeutet, du bietest Hilfe an. Eine Zurechtweisung heißt, du hilfst wieder zurück auf den Weg zu kommen. Sagst, okay, weißt du, so und so können wir das angehen. Die würden dir helfen. Und das Gespräch ist perfekt gelandet. 3 Schritte. Erbauung, Ermahnung, Trost. Und das wird die Herzen öffnen. Jede Jüngerschaft, aber auch sonst, wenn man als Gemeinde unterwegs ist, das hat sehr viel Kraft. Wenn wir wirklich da reingehen. Und wenn es nicht gut kommt, dann kannst du für dich wirklich sagen, ich habe es für mich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Wir sind rein, ich kann dahinter stehen, es war aus Liebe, es war vom Heiligen Geist, ich habe die Sicht Gottes reingegeben, ich habe einen Punkt angesprochen. Es ist offenbart, oder am Licht, aber es ist keine Erkenntnis vorhanden. Jetzt muss ich es loslassen. Du hast sogar Hilfe angeboten. Was willst du mehr denn tun? Und das wird dich extrem auch frei machen, wirklich auch entbinden von Verantwortung. Nein, meine Verantwortung ist abgeschlossen. Es ist offenbart worden, aber es fehlt die Erkenntnis. Und die schönsten Momente sind natürlich, und das passiert auch am meisten, dass eben Erkenntnis kommt und die Leute direkt Buße tun und Vergebung bitten oder was auch immer. Und das ist schön, wenn das geschieht, weil daraus entsteht echte Gemeinschaft. Jesus lehrt das auch. Zum Thema Gemeindezucht sagt, ja, wenn du jemanden wirklich unter 4 Augen ansprichst, was los ist und er hört auf dich, dann hast du einen Bruder gewonnen. Das ist eine mega schöne Verheißung darauf.
Wenn jetzt
Das kommt immer darauf an, auf welcher Stufe ermahnst du. Aber es gibt natürlich Punkte, wenn die Gemeinschaft, sagen wir zum Beispiel durch schlechtes Reden und so weiter, wirklich massiv gestört wird, dann eigentlich, die Bibel ist mega klar, Gemeindezucht. Vier Augen, keine Einsicht, nimm ein Zeuge hinzu, keine Einsicht, bringst vor die Gemeinde, keine Einsicht, Ausschluss. Da heißt es, behandle ihn wie einen Heiden. Was heißt das? Evangelisation. Amen. Evangelisation. Aber du darfst ihn nicht weiter in der Gemeinschaft haben. Das geht nicht, das ist Gift. Das wird alles lähmen und durchsäuern. Das ist nicht gut. Aber das sind ja mega wenige krasse Fälle. Ich meine, wenn das etwas Kleines ist und es ist keine Einsicht, dann lass es doch. Gesagt ist es. Es ist ja immer zum Wohl des Gegenübers. Meistens schneiden die sich ja selber. Solange es dich oder die Gemeinschaft nicht negativ prägt, beschneiden die sich ja selber mit irgendetwas. Aber wenn es die Gemeinschaft wirklich massiv negativ prägt und es ist keine Einsicht vorhanden, dann musst du die Gemeinschaft schützen. Das ist deine Verantwortung als Leiter. So weh und schmerzhaft es auch ist. Das sind nicht schöne Prozesse, aber wenn die Bibel ist da mega klar. Das ist im einfachen Grund. Weil wenn du das nicht tust, dann wird alles.
Bis hoffentlich irgendwann Einsicht kommt, aber eben bedeutet auch nicht gleichzeitig Ausschluss aus der Gemeinschaft oder so.
Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Und auch ein Mentoring muss nicht zwangsläufig beendet werden.
Ah, okay.
Also das kommt immer darauf an, was wird blockiert durch den Punkt, den du ansprichst. Mhm. Meine, wenn keine Blockade da ist, sondern einfach jetzt ist da keine Einsicht vorhanden in dem Bereich, aber du merkst, eigentlich kannst du weiterfahren. Und mit der Hoffnung, dass das vielleicht ein halben Jahr. Es ist ja wie wichtig ist, dass es angesprochen ist, dass du es gesagt hast, dass es ist offenbar. Aber wenn es nicht blockiert, kannst du auch im Mentoring weitermachen. Ich merke in den meisten Fällen, die Personen, die blockieren sich ja selber. Das geht eigentlich um ihr Leben. Das betrifft dich relativ wenig und das betrifft die Gemeinschaft relativ wenig. Und es gibt ganz, ganz wenige Fälle, wo es die Gemeinschaft massiv stört oder eben auch das Zwischenmenschliche zwischen dir und der Person. Das Misstrauensvotum ist etwas, das darfst du nicht stehen lassen. Aber wenn da nicht gegenüber dir als Person Misstrauen vorhanden ist, sondern einfach keine Einsicht über einen Punkt im Leben, kann irgendetwas sein.
Machst du das
immer? Ja, klar. Sag mal zum Beispiel, du hast einen Ehemann, der behandelt seine Ehefrau nicht gut. Du sprichst das an. Und da ist einfach noch keine Einsicht vorhanden, keine Buße. Du kannst ja das Mentoring nicht beenden. Sondern weitermachen, bis das Erkenntnis kommt. Das ist für mich ja nicht etwas, das mich betrifft. Der beschneidet sich ja selbst.
Aber würdest du auf dem Punkt weiter beharren, bis da was passiert ist? Oder würdest du es einfach nebenher...
Dass wir da wiederkommen. Hä? Das taucht ja wieder auf.
Ja, aber fokussierst du es oder nicht?
Nee, nicht also je nach Situation. Also eben... Wenn was blockiert wird im Mentoring, musst du es fokussieren. Wenn nicht, das wird wieder kommen. Mhm. Automatisch. Aber da dürfen wir schon einfach einen gesunden Umgang damit haben.
Aber wenn es so zum Beispiel eben Aufgaben nicht gemacht werden, da gehst du dann nicht weiter, bevor die Aufgabe nicht gemacht wurde, oder?
Ja, genau.
Aber es ist ja in dem Moment nicht beendet, aber du sagst, okay, nächste Woche.
Genau.
Ist wieder nicht, nächste Woche.
Ja, weißt du, wenn das 4-5 Wochen passiert ist, dann ist da eh etwas okay, nicht gut. Ja. Dann kannst du sagen, ja, das wird ja auffallen, irgendwo, ja, sollen wir das pausieren, was ist es, an was liegt es. Und es können auch immer verschiedene Gründe haben. Es gibt ja so Events im Leben, die verändern mega viel. Wenn jemand heiratet, das ist eine mega große Veränderung und dass wir da auch großzügig sind. Also ich mache mir da nicht irgendwelche Fantasievorstellungen. Wenn jemand heiratet und du mentorst ihn, dann gib ihm auch Zeit. Da habe ich nicht die Erwartung, dass das nachher genau gleich weitergeht. Gib ihm Zeit. Wenn jemand Vater wird oder Mutter wird, gib Zeit. Du kannst aber schon so weise sein und vorher das ansprechen und sagen, weißt du, jetzt heiratest du, wie siehst du es? müssen wir eine Pause machen, können wir weiterziehen. Also wenn ich weiß, jemand geht 3 Wochen in Urlaub, das kannst du direkt ansprechen. Wie siehst du es in Urlaub? Möchten wir eine Pause machen, 3 Wochen? Möchtest du trotzdem weiterfahren? Dass du das wie vorher schon als Thema bringst, aber auch großzügig sein darin, weil wir wissen es ja, es gibt Momente, die sind mega große Veränderungen und denen auch die Zeit lassen, sich da wieder einzuleben. Und das ist leider so, wenn jemand heiratet, schon zu oft erlebt, dann plötzlich vorher mega leidenschaftlich 100% Reich Gottes und nachher noch 10%. Paulus wusste schon, warum er sagt, die sollen nicht heiraten. Es gibt irgendwelche Themen, die lenken uns ab. Kinder auch. Entweder sagst du, nein, für mich ist klar Kingdom first. Egal wie viele Kinder. Und dann lebst du das. Oder es ist deine erste Ausrede, warum du jetzt keine Zeit hast. Und bei uns, meine Frau und mir, für uns war es klar. Schon. Wir sagten, weißt du was, egal wenn die Kinder da sind, die sind nie das Zentrum unseres Lebens. Die sind uns wichtig, aber nicht das Zentrum. Und wenn du nur schon das Denken so hast, die werden dich nie blockieren. Sondern das Schöne ist, die Kinder erleben alles mit. Wir waren letztes Jahr 5 Wochen Kenia. Mit den Kindern, das war super. Haben alles miterlebt. Das ist eigentlich schön, wenn du das so gemeinsam erleben kannst. Aber es ist eine Einstellungssache. Was kommt zuerst? Das Reich Gottes, deine Familie, deine Kinder, deine Frau, deine Arbeit, dein Hund, was auch immer. Und das klingt lustig, aber es ist dramatisch. Und ich mache da keinen Vorwurf. Ich weiß, es gibt Momente im Leben, da gibt es große Veränderungen und entweder ist es uns klar und auch wichtig, auch, dass wir bei unseren Jüngern auch großzügig sind. Und wenn sich was verändert in den Prioritäten, das können wir nicht steuern. Das ist der freie Wille. Wenn ich Urlaub habe, mache ich auch kein Mentoring. Okay. Habe ich Urlaub.
Was haben die gemacht mit den Bäumen?
In Kenia?
Das ist der Gärtner, der das fragt.
Hä? Nein, ich habe ihn einfach massiv beschnitten.
Extrem beschnitten.
Ja. So, dann reagieren die auch sehr fest. Also ich habe es nie live gesehen, aber die haben mir das so erklärt. Das war für mich glaubwürdig. Das ist ein Phänomen für mich, ja, die Mangobäume.
Aber das heißt ja auch mit dem Weinstock.
Ja, absolut, ja. Stimmt auch, absolut. Ja. Du merkst, oder? Ermahnung, wenn du da drin bist, Erbauung, Ermahnung, Trost, und das wird super rauskommen. Aber eins musst du wissen, Ermahnung, das ist die pure Selbstaufopferung. Absolut, gibt keine, wirklich, also das eigentlich das Märtyrer tot.
Wenn es zur Meinung kommt, gibt es auch sicherlich Situationen, da hast du jetzt gar nicht die Zeit, weißt du, jetzt die 2 Tage da irgendwie vorzubereiten, dein Herz zu prüfen und Gott zu fragen und so, da kommt einfach aus der Situation raus, wo du sag jetzt was oder sage nichts, oder bist du dann immer so, dass du, okay, nein, ich ermahne gesondert. Da war die Situation, da bringst du die Situation vielleicht dann nochmal oder und erklärst. Oder, du weißt schon, was ich meine.
Ja, ja.
Nie spontan jetzt, wo einfach was sich ergibt im Gespräch, du sagst, das ist nicht okay.
Ja, das weißt du, direkte Ermahnung ist immer gut, aber das ist ja nicht massiv. Also ich spreche jetzt, weißt du, 2 Tage Zeit nehmen, da ist was Massives vorgefallen.
Ja, also eben, ja. Genau, irgendwas wurde dann.
Also ja, es ist gut, dass du fragst. Das kannst du nicht bei jeder machen.
Ja.
Will ist auch direkt. Und ich finde das auch gut. Wenn du jetzt am Telefon Mentoring bist und der sagt, ich habe die Aufgaben nicht gelöst, gehe ich nicht 2 Tage ins Gebet. Da kommt gerade direkt, okay. Das ist nicht gut. Aber das ist eine klare Situation.
Das sagt mir dir vielleicht auch vor allem im Umgang mit der Person, wo du dann einfach merkst.
Ja, für mich sind es wirklich massive Situationen.
Ja.
Aber da merkst du wirklich, da musst du sagen, hey, jetzt müssen wir miteinander sprechen, so können wir nicht weitergehen. Da ist wirklich was Ungesundes da, das auch Raum einnimmt, den es nicht haben sollte. dann finde ich es mega wichtig, dann auch die drei Schritte wirklich einzuhalten, weil du musst damit rechnen, dass die Person das nicht gut findet, was du tust. Und dann wird sie auch dementsprechend reagieren.
Machst du das dann im Teil, also würdest du das an einem Montag machen, auch per Telefon, oder würdest du da gesonderten Termin machen?
Je nachdem, also wirklich, kann ich dir jetzt keine Regel auftischen. Aber ich versuche schon immer, also was ich komisch finde bei einer Mahnung, wenn es irgendeinen Monat später kommt. Also ich finde, spätestens wenn ich das nächste Mal Kontakt habe mit der Person, muss die Mahnung kommen. Spätestens. Also wenn ich das auf dem Herzen habe, ich kann mit der ja nicht normal Gemeinschaft haben und da muss beim nächsten Kontakt kommen. Sonst, ich finde es auch selbst nicht ganz ehrlich. Wenn jemand kommt und, habe ich auch schon erlebt, du ermahnst und er sagt, ja, aber du hast vor 3 Jahren. Das finde ich mega nicht ehrlich in der Freundschaft. Oder einfach sonst in der Beziehung. Sag ich, ja, aber das musst du mir doch, warum hast du das nie gesagt? Also ich kann nicht mit jemandem Zeit verbringen und trage irgendetwas in meinem Herzen mit, wo ich weiß, ey, ich muss da noch was sprechen. Das mache ich beim nächsten 10. Und wenn da 10 Leute stehen und sagen, okay, ich brauche 10 Minuten von deiner Zeit, komm kurz mit, dann bringst du das, aber trag das nicht mit dir rum. Also wirklich nächster Kontakt. Es gibt immer wieder so Momente. Immer schnell. Aber geprüft. Die Ermahnung, das ist auch Aufopfern. Und wenn du liest, es gibt eine spannende Stelle in der Bibel mit Johannes, Matthäus 14. Johannes hatte ja wirklich, wo haben wir das? Matthäus 14. Was ist passiert? Matthäus 14 steht eigentlich die Geschichte vom Geburtstag von Herodes, der feiert. Und da gibt es die Vorgeschichte. Und zwar eigentlich hatte der Herodes einen Herzenswunsch. Der wollte die Schwester seines Bruders, nein, die Frau seines Bruders heiraten. Hat er sie schon gehabt? Nein. Wo haben wir? Es ist ihr nicht erlaubt, sie zu haben.
Naja, aber er hat es ja schon gehabt.
Das sehe ich jetzt hier nicht. Aber bietet es gar nicht so eine Rolle. In jedem Fall, Johannes hat ihn ermahnt. Und das ist dann eine witzige Situation, weil es ist ja ein König. Und wer war Johannes? Hat er schöne Kleidung an? Hat er gute Sachen gegessen? Doch, hat Honig gegessen. Also jetzt kommt der irgendeine zum König. Ja, aber das ist die Situation. Das ist ein König, oder? Und er sagt ihm, es ist nicht gut, was du tust. Und dann war ja es noch, da war ja auch die Aussage, denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist nicht erlaubt, sie zu haben. Und er wollte ihn töten, fürchtete aber die Volksmenge. Also er wusste schon, okay, das ist dem Prophet bekannt. Aber da war Zorn vorhanden. Aber er getraute sich nicht. Und irgendwo, glaube ich, er hat Johannes auch gemocht. Dann warf ihn ins Gefängnis. Und der König hat ja eine Schwäche, die Frauen. Und er hat auf die Ermahnung nicht gehört. Und jetzt geht ja die Geschichte weiter, weil die Schwäche ist ja geblieben. Was passiert? Es fließt Alkohol, da kommt eine junge Frau, die tanzt und wieder kommt die Schwäche. Er sieht die. Und die Schwäche verleitet ihm dazu, sagt, weißt du, du kannst wirklich alles von mir haben, halbe Königreich. Und was sagt die junge Frau? Die geht natürlich zu ihrer Mutter. Und die Mutter sagt, ja, der Johannes, der ist mir ein Dorn im Auge. Und schon ist es geschehen. Alkohol ist gefährlich. Wirklich, mit Sünde spielen ist gefährlich. Aber wir sind bewusst werden, was hat Johannes gemacht? Er hat den König ermahnt. Und der Lohn davon war der Tod. Das ist Selbstaufopferung. Das ist etwas, was geschehen kann, wenn du jemanden ermahnst, dass du nachher wirklich der Doofe bist. Hatte ich auch manchmal erlebt. Da gehst du in Liebe und ermahnst und im Nachhinein hörst du über Umwegen, was der über dich erzählt hat. Ist ein Teil davon, ist Selbstaufopferung. Aber wir machen es aus einem anderen Grund, weil es gibt noch eine zweite Geschichte mit ähnlichem Inhalt, mit David und Nathan. Und was macht der Prophet? Oder was ist passiert? David hat eine Schwäche. Oder? Er sieht es, denkt sich, ja komm, einmal essen, ist auch nichts dabei. Bin da der König. Und das nimmt seinen vollen Lauf bis zum Mord. Richtig krass. Und dann kommt der Prophet und erzählt ihm eine Geschichte. Und David ist richtig zornig. Oh, dieser Mann und du bist dieser Mann. Und das Resultat war ein ganz anderes. Es ist wieder ein König, der ermahnt wird. Aber das Resultat ist, dass David Buße getan hat. Mhm. Aber es ist auch nicht selbstverständlich. Und wirklich in dieser Herzenshaltung ermahnen wir, dass du weißt, es kann gegen dich gehen. Natürlich. Das Evangelium ist eine Ermahnung. Oder? Das eigentlich, ich glaube im Fall wirklich, wenn du ermahnen lernst, in der Jüngerschaft, du kannst es bereits schon wirklich beim Evangelium verkünden lernen, wirklich Menschen ins Leben zu sprechen, hey, das ist nicht gut. Und es ist das Risiko, dass sie dich wirklich nicht cool finden, weil sie das nicht gerne hören. Du gehst das Risiko ein, der Verleumdung und so weiter. Aber wenn das Herz offen ist, ist der Lohn, dass eine Menschenseele gerettet wird. Das ist immer so. Das ist eigentlich der Lohn der Ermahnung, wenn es gut kommt. Aber du musst es mit der Haltung machen, dass es eben auch schlecht rauskommen kann. Wir haben jetzt schon mega weit vorgeschritten, haben eine halbe Stunde überzogen. Ich hatte noch ein praktisches Beispiel, aber ich glaube, es geht jetzt für heute zu weit. Wir machen morgen weiter um 10 Uhr. Seid ihr dabei? Sicher? Möcht ihr noch? Ja, wir gehen morgen noch richtig rein, Erntetrichter, das wird sehr spannend, sehr praktisch für euch, zum Umsetzen und das Berufen eines Jüngers. Freue ich mich auch mega drauf. Ja, komm, ja, ich bete noch kurz. Danke, Vater, für den heutigen Tag und wirklich, dass das, was gehört wurde, dass es auf fruchtbaren Boden fällt und dass es aufgehen wird und Frucht bringen wird. Ja, wir sprechen Frucht über euer Leben auf und ich danke dir, dass du eine Leidenschaft in die Herzen gelegt hast, die dich, wirklich Menschen, die dich lieben und dir nachfolgen und dass du jetzt wirklich deinen Ruf ausgeht, auch in dieser Nacht zu einem Jüngermacher, zu einem Arbeiter in deinem Königreich. Ich danke dir, Vater, dass du das jetzt bewirkst und dass alles Gehörte sich jetzt tief setzt. Amen.